Das ist für mich manchmal schon schwierig, wenn ich dann irgendwie Märchen vorlese und das Schönste für eine Prinzessin ist es, eine Prinzessin zu werden und zu heiraten. Ja. Also das sind so Dinge, wo ich andererseits diese Geschichten schön finde und auf der anderen Seite aber natürlich das immer mittlerweile kommentieren muss für die Kinder oder irgendwie für die Mädchen, dass das eben nicht so, ne? Also dass jeder jedes alles werden kann und machen kann.
ARD. Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Der Mann, der heute mein Gast ist, war schon mal mein Gegner in einer großen Fernsehquizshow. Damals hat er haushoch gewonnen. Trotzdem haben wir uns aber sofort sehr gut verstanden. Sebastian Ströbel hat mir direkt von seinen 4 Töchtern erzählt und von seiner Sorge darüber, in was für einer Welt sie aufwachsen. Wir haben damals backstage über deutsche Politik diskutiert, über Rechtspopulismus, Klimawandel. Und als mir dann auch noch auf Instagram einige von euch schrieben, dass ihr große Fans von ihm seid, da habe ich gedacht, den muss ich mal einladen zu Deutschland 3000. Eigentlich ist Sebastian Schauspieler. Er blickt auf über 50 Rollen zurück, von Actionserie bis Liebesfilm. Aber eine sticht dabei besonders heraus: der Bergretter im ZDF. Seit bald 10 Jahren befreit Sebastian in der Rolle von Rettungssanitäter Markus Kofler Menschen in den Alpen aus brenzligen Situationen und fährt damit regelmäßig Mega-Quoten ein. Diese Rolle hat sein Leben enorm verändert. Nicht nur ist er viel bekannter geworden, sondern er teilt seine Zeit jetzt auch auf zwischen seiner Drehheimat in Österreich und dem Zuhause seiner Familie im 1000 Kilometer entfernten Hamburg. Wie klappt das also mit dem Vatersein, wenn man so viel weg ist? Wir haben über moderne Erziehung und veraltete Märchen gesprochen, darüber, welche seiner Stunts Sebastian selbst macht und welche nicht und wieso ausgerechnet Tom Kaulitz und Heidi Klum offenbar besser über die Bergretter Bescheid wissen als er selbst. Bei unserem Treffen wollte Sebastian mir Harburg zeigen, einen außengelegenen Stadtteil von Hamburg, in dem ich vorher noch nie gewesen war. Was ihm dieser Ort bedeutet, das hört ihr jetzt. Hier kommt eine gute Stunde mit Sebastian Ströbel.
Sebastian, hallo.
Das gibt's nicht. Du bist auf die Minute pünktlich. Ich glaube, du hast 44 gesagt und bist 44 da gewesen.
Großartig. Ja, und weißt du, das Erste, worauf ich nämlich neugierig war, meine Kollegin hat so spekuliert, sie meinte, Sebastian Ströbel, nach allem, was ich jetzt über den gelesen habe, der ist kein Typ, der Flaschen im Fußraum hat. Und Belly, ich kann das ausrichten, es ist ein sehr sauberes Auto, das du hast.
Ich muss aber allerdings auch gestehen, jetzt schummel ich ein bisschen, da ich ja wusste, dass ich dich mit dem Auto abholen muss, ist dieses Auto gestern noch geputzt.
Wirklich?
Normalerweise. Es gibt aber wirklich etwas, was ich auf den Tod hasse, ist, wenn im Auto Gegenstände durch die Gegend fliegen. So und die cool. Kinder lassen, ja, und die lassen ja immer alles, jede Flasche, alles Zeug, die lassen ja alles liegen. Und wenn dann meist noch diese Metallflaschen, die dann immer die ganze Zeit scheppern und die Kinder gucken ja auf ihre iPads oder Handys immer weiter und die reagieren ja nicht, die lassen es. Mich macht das wahnsinnig. Genauso auch, wenn immer diese Sachen auf der Ablage oben so einmal lang. Wahnsinn. Ja, also genau.
Okay. Ja gut, obwohl du nur hier im Podcast bist, hast du noch kurz die visuelle Ebene auch klar gemacht. Ja, dann lass mal losfahren.
Ja, super.
Ich habe über Autofahren in deinem Kontext natürlich viel nachgedacht, weil du ja Extrempendler bist. Ja. Ne? Ja. Was machst du so an Kilometern im Jahr? Hast du das mal ausgerechnet?
Boah. Also nur Autofahren, würde ich schon mal auf die, ja wahrscheinlich schon auf 50.000 werde ich auf jeden Fall kommen.
Ja. Da kann ich, während du hier auspackst, kann ich einordnen, warum. Sebastian Ströbel pendelt nämlich zwischen der Stadt, wo deine Familie wohnt, hier in Hamburg. Und, mach mal. Also genau, du pendelst zwischen Hamburg, wo deine Familie wohnt, und Ramsau am Dachstein.
In der Steiermark.
Ja. Und das zum Teil wöchentlich, weil du dort einige Monate im Jahr drehst.
Ja, richtig. Also ich bin im Prinzip von Anfang Februar, wir sind noch 2 Monate im Kaunertal, also im Tirol, da drehen wir die Winterfolgen. Und dann bin ich 5 Monate in der Ramsau, ja. Und das ist dann bis in den Oktober rein.
Und das heißt, fährst du dann wirklich jedes Wochenende hier wieder hoch und wie muss ich mir das vorstellen, fährst du alleine, ziehst du dann so durch diese super lange Strecke oder wie machst du das?
Ich fahre jedes Wochenende alleine, ich fahre immer alleine. Und klar, manchmal sind Ferien, dann kommt meine Frau mit den Kindern hoch. runter und ansonsten fahre ich wirklich immer, jedes Wochenende. Entweder, ich meine, manchmal, ich versuche halt nicht zu fliegen, so, ja. Aber ist halt manchmal auch von der Zeit her, muss ich es dann manchmal machen. Zug ist wahnsinnig, brauche ich halt teilweise 15 Stunden, ja. Und dann noch mit den heutigen Verspätungen, die man da einrechnen muss. Und da ich ja meist erst am Samstag früh oder Freitag Nacht losfahre, ist das natürlich bis Sonntag dann nicht so ein wahnsinnig langer Zeitraum. Denn deswegen mit dem Auto bin ich dann wirklich am schnellsten. Und während Corona wollte ich nicht krank werden, ja. Und hatte da auch die Verantwortung. Da bin ich dann wirklich die ganze Zeit mit dem Auto gefahren. Ja.
Und was bist du für ein Autofahrtyp? Also bist du zum Beispiel jemand, der so auf der linken Spur durchheizt, weil er weiß, oh, ich will jetzt schnell nach Hause? Oder bist du so ganz nachsichtig? Was läuft hier so? Hörst du Radio, Podcast, Hörbücher oder hängst du deinen Gedanken nach? Wie bist du als Autofahrtyp?
Also erst, was ich für ein Autofahrtyp bin, du hast ja gesehen, ich habe gerade Menschen über die Straße gelassen, obwohl kein Zebrastreifen. Also ich bin ein sehr vorsichtiger vorausschauender, umsichtiger und rücksichtsvoller Zeitgenosse. Nichtsdestotrotz, wenn ich es mal eilig habe und die Geschwindigkeit es zulässt, dann kann ich auch schnell fahren. So, das, aber mir ist so in vieler Zeit, auch wenn ich immer im Ausland unterwegs bin oder so, dass ich dieses, ich würde mir so wünschen, dass wir diese 130 hinbekommen, weil es einfach entschleunigt auch. Also es entspannt einen total. Man hat nicht so diese ganzen Idioten, die einem immer ständig hinten drauf drücken und so. Und man kommt jetzt auch nicht wirklich viel schneller ans Ziel. Ja. Deswegen also ganz klar ein Plädoyer für die Geschwindigkeitsbegrenzung. Mal sehen, ob die Koalition das noch hinkriegt. Ja. Wir bezweifeln das.
Okay, und die auch. Also was, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man bei so langen Roadtrips, wenn du so viele Stunden im Auto sitzt, da kannst du ja einmal die gesamte Bandbreite der Emotionen abrufen. Wenn man so in Gedanken hängt oder die richtige Musik hört, dann kann man manchmal ganz wehmütig traurig werden oder super fröhlich. Bist du auch so ein Typ oder machst du hier irgendwie auf Input und ziehst dir Podcasts rein?
Alles. Also ich bin lustigerweise nicht so der Podcast-Typ an sich, aber was ich sehr mag, ist Hörbücher hören, ja. Zum Beispiel. Das mache ich sehr viel. Dann ist das meine Bürozeit. Ich kann da alles an Telefonaten, ich kann mit Freunden, Familie Kontakte halten, die ich unter der Woche einfach nicht schaffe. Und wenn ich zu Hause bin, habe ich eh immer Kinder und Familie. Das heißt, ich muss eigentlich diese Zeit nutzen, um Kontakte mit den Leuten aufrechtzuerhalten, was schon schwer genug irgendwie ist. Und das nutze ich dann und mache dann so eine muntere Mixtur, kann aber auch Musik mit dabei sein. Und ich finde, es hat was sehr Meditatives. So. Und was auch schön ist, dass man eigentlich dann so für sich ist die ganze Zeit und seinen Gedanken nachhängen kann. Und ist so ein bisschen wie früher Reisen, wo man nicht so available war, wo man immer machen konnte, was man war. Man war dann einfach on the road und das war ist irgendwie auch was so, das bringt mich auch so ein bisschen runter. Oder vielleicht mache ich es auch gezwungenermaßen, damit ich nicht verzweifle.
Ja, ich habe nämlich auch, als ich über dein Leben nachgedacht habe, ich gedacht, boah, der muss ständig die Energie hochhalten. Entweder als Schauspieler vor der Kamera, wo alle das, ne, du, alles dreht sich um dich. Jetzt spielst du da auch noch eine Hauptrolle in dieser Serie und musst da ganz fokussiert sein. Und dann kommst du nach Hause zu einer Familie, Frau und 4 Töchter, die wahrscheinlich jetzt auch ein paar, so, die da sich dann freuen und was vom Papa wollen. Das heißt, eigentlich ist das Auto womöglich die einzige Alleinzeit, die du auch hast, oder?
Das hört sich sehr traurig an, aber ich glaube, es ist wahr. Also, aber mir geht's gut, ja. Also es muss sich keiner Sorgen machen, aber es ist wirklich eine, wenn ich so drüber nachdenke, ist das so. Ich habe das noch nie so traurig zusammengerechnet, aber das ist die Zeit, die ich habe, außer den Sport, den ich mir immer nehme, weil ich total irgendwie auf eine Art, naja, sportsüchtig ist vielleicht das, obwohl, weil meine Frau würde wahrscheinlich sagen, ja, aber ich liebe halt Sport machen, ich brauche das für die Birne. Und beim Autofahren ist das für mich auch etwas, was ich wahnsinnig gerne mache. Und wo ich, glaube ich, wirklich, weil ich für mich so bin, es stimmt tatsächlich so, ja.
Das geht doch schon mal sehr gut los hier. Ich liebe das ja an diesem Podcast, dass er mich manchmal an Orte bringt, an denen ich sonst nie gelandet wäre. Zum Beispiel in den frisch gesaugten Familienbus von Sebastian Ströbel. Als ich ihn gefragt habe, wo er sich heute gerne treffen würde, da hat Sebastian gesagt, dass er seinen Stadtteil, also Hamburg-Harburg, gerne supporten würde. Harburg liegt im äußeren Süden von Hamburg. Hier leben rund 30.000 Menschen, fast jeder und jede zweite mit ausländischem Pass. Der Ruf dieser Gegend ist nicht der beste. Erst vor wenigen Wochen an Halloween kam es zu Krawallen, bei denen mehrere hundert junge Menschen Schaufensterscheiben einschlugen, Mülleimer in Brand setzten und Böller in Menschenmengen und auf Polizisten warfen.
NDR Info berichtete außerdem von antisemitischen Äußerungen. Das ist also eine Seite von Harburg. Zugleich gibt's hier die Technische Uni von Hamburg, einen Hafen und ein großes Naturschutzgebiet. Wie umgehen mit dieser Ambivalenz? Das bewegt auch Sebastian, der jetzt gerade hier auf den Parkplatz vom Harburger Stadtpark fährt. Da gibt's einen riesigen See, den sehe ich gerade schon drumherum. Gehen um diese Uhrzeit vereinzelt Leute spazieren. Und die Bäume leuchten in allen Herbstfarben. Es wirkt wirklich richtig idyllisch. Ich habe dich im Vorfeld gefragt, was wäre irgendwie ein Ort, wo wir uns treffen können? Gibt es was, das dir wichtig ist? Und hast du gesagt, ja, komm mal zu mir nach Harburg. Und jetzt sind wir hier, du hast gesagt, so ein Naherholungsgebiet. Warum ist dir das wichtig? Oder warum wolltest du mich hierher holen?
Weil für mich Harburg etwas symbolisiert, also da, wo ich auch wohne, was ich glaube, dass es für unsere Gesellschaft und für Deutschland unglaublich wichtig ist. Das ist nämlich die gesellschaftliche Durchmischung und das ist das Miteinander so. Und Harburg ist ein sehr strukturschwacher Stadtteil. Er hat aber wahnsinnig viele Ecken und hat einen schlechten Ruf. Also ich werde immer ganz mitleidig angeguckt, wenn ich sage, ich wohne in Harburg, echt in Harburg? Oder sie sagen, hey, das ist doch gar nicht Hamburg. Ja, das sind so die Witze. Und mir liegt das schon, seit ich klein bin, eigentlich auf dem Herzen, weil ich bin auch in Wuppertal groß geworden und habe da auch, war auf einer Grundschule mit, ich würde mal sagen, 98% Menschen mit Migrationshintergrund. Und das war mir, ich bin damit groß geworden. Das war für mich immer eine Selbstverständlichkeit. Also ich glaube, ich habe mein Leben lang Migration oder Integration, nicht Migration, sondern also Migration immer mitbekommen und Integration immer gelebt. Also durch meine Eltern, aber eben auch durch mein Umfeld. Also deswegen ist mir das bis heute für mich wahnsinnig wichtig. Ich finde, das ist eines der größten Anliegen, das wir eigentlich haben in unserer Gesellschaft. Und es ist mir für die Kinder eben ein Anliegen, dass die das auch mitbekommen. Dass eben Migration oder Integration und Multikulti nicht immer nur Englisch, Französisch, Spanisch heißt, sondern dass das die gesamte Palette der Welt bedeutet.
Das ist ja jetzt gerade wieder eine Riesendiskussion oder kommt immer wieder hoch, ne? Wie gut ist Deutschland darin, Menschen zu integrieren, die zu uns kommen? Sind es zu viele, die zu uns kommen? Wie nimmst du diese Diskussion wahr oder was, ich kann mir vorstellen, dass du manchmal so im Kopf Gespräche führst mit Menschen, die irgendwelche Parolen skandieren und so. Was würdest du dir wünschen?
Also ich wünsche mir in allem, was wir gerade haben, einfach eine gesellschaftliche Gelassenheit, was das angeht. Zum einen, dass wir dieses einfach das betonen, was uns nämlich ausmacht, was uns gemeinsam ist, dass wir Menschen sind und dass wir alle zusammenleben können und dass wir uns auf unsere Werte besinnen, aber eben nicht irgendwelchen völkischen Scheiß oder sowas, sondern dass wir alles, was Menschen ausmacht, einfach in den Vordergrund stellen. Und ich finde, wir müssen in unserer Gesellschaft oder auch hier in Deutschland die Diskussion führen, was für eine Zukunft wollen wir haben und was für einem Land wollen wir leben? Was sind die Werte, die uns wichtig sind? Und an die müssen sich natürlich alle halten. Aber es ist einfach wunderbar und wir müssen aufeinander zugehen. Also ich finde, Vorurteile, Ängste kann man nur abbauen, indem man die Begegnung mit den Menschen hat. Und ich sehe halt ganz stark die Tendenz bei uns, dass sich immer mehr Bubbles bilden, egal Menschen mit Migration. Vor allem, wir reden ja hier eigentlich über soziale Unterschiede. Also ich finde, das hat ja nichts mit der Herkunft eines Menschen zu tun, sondern es hat immer damit zu tun, hat er Bildung, hat er Geld, hat er Zugang dazu oder nicht? Hat er einen Job? Und das sind die Dinge, die uns ausmachen. Und wenn wir das nicht begreifen und das irgendwie versuchen zu bekämpfen und auch uns dem stellen, indem wir eben auch die Begegnung suchen, und zwar nicht immer nur am Wochenende oder mal sagen, ich habe das gemacht oder ich habe das gemacht, sondern dass wir miteinander leben alle, dann würde das alles viel besser funktionieren. Und da gehört halt die Gentrifizierung dazu. Ich sehe das halt hier in Hamburg. Wie gesagt, wir sind jetzt hier in Harburg. Hier sind die Spielplätze einbetoniert aus Stahl und Beton. Und wenn ich irgendwo in Alsterdorf oder Eimsbüttel dann sehe oder in Blankenese, dann hast du geschnitzte Piratenschiffe, die wunderschön sind und alles. Und das sind, ich weiß, woran das liegt, aber ich finde, es ist auch symbolhaft, dass man dann sieht, also wie es irgendwie verteilt ist alles. Und dieser soziale Unterschied muss einfach bekämpft werden und das muss eigentlich nach wie vor, und Bildung ist das Wichtigste, was wir haben. Jetzt, ich springe ziemlich viel. Es sind sehr viele Themen natürlich, aber es ist eben auch sehr komplex.
Ja, es ist, genau, es ist komplex. Ich hänge gerade noch bei dem, was du meinst. Wir müssen da offener sein und die Leute besser integrieren. Die einen sagen, wir haben einen riesen Fachkräftemangel, deswegen müssen wir so viele Leute aufnehmen, wie geht. Die anderen sagen, das packen wir nicht. Da haben wir nicht die Strukturen für. Und das ist auch vielleicht eine kulturelle Überforderung, wenn Menschen in der Zahl nach Deutschland kommen, wie es gerade passiert oder noch zunehmen könnte. Was antwortest du denen?
Ich antworte denen, dann schaut euch mal an, als es die Ostvertreibung gab, als die ganzen Vertriebenen aus dem Osten kamen, aus dem Südosten. Ich meine, ich will jetzt nicht lügen, aber es waren fast 20 Millionen, die gekommen sind.
Meinst du in den 40er Jahren?
Also nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ich glaube, es waren fast 20 Millionen Menschen. Die kamen fast alle auf einmal. Die wurden überall in Deutschland verteilt und die waren kulturell auch alles andere als das, was wir als Bio-Deutsche bezeichnen. Also die hatten auch alle andere Traditionen, waren in ganz anderen, waren vielleicht anders konservativ, waren, hatten nichts mit einem Hamburger oder mit einem Bremer oder mit einem Schwaben gemeinsam. Und das wurde auch gewuppt, ja. Und das hat man auch geschafft. Und das Allerwichtigste daran ist, sie waren ganz, ganz entscheidend für den Aufschwung, für das deutsche Wirtschaftswunder zuständig. Mhm. Das heißt, sie haben dazu beigetragen, dass Deutschland überhaupt wieder auf die Beine gekommen sind, weil sie mit ihren Skills und mit ihren Fähigkeiten, die sie hatten, die deutsche Wirtschaft aufgebaut haben. Und die mussten sich besonders beweisen und haben versucht, was zu erreichen. Und das sehe ich hier in Harburg zum Beispiel auch bei Menschen, die hierher gekommen sind, die angefangen, die wirklich hart arbeiten, die ihre Jobs machen, mehrere Jobs und die sich ein Reihenhäuschen bauen und dann deutscher werden als die Deutschen. Und das ist alles so, ich finde das alles so toll zu sehen, dass wir sehen eben auch nicht das, was auch passiert und was es für Chancen hat. Und das meine ich mit dem, dass wir immer nur das sehen mittlerweile in unserer Gesellschaft, was uns trennt, wovor wir Angst haben, aber nicht das, was uns eigentlich stark macht und was uns auch, was wir für einen Gewinn davon haben können.
Jetzt mache ich eine richtig platte Überleitung. Pass auf. Eine Sache, die Leute zusammenbringt, es ist deine Serie.
Ja, ja.
Die Bergretter haben einen unglaublichen Erfolg. Weißt du, was ihr für eine durchschnittliche Quote hattet jetzt im Frühjahr mit der Staffel? Wie viele Millionen dazu geguckt haben?
Also ich glaube, es war über 5, deutlich über 5.
Ja, es waren 5,7 Millionen Wahnsinn. Im Schnitt, die diese Folgen geguckt
Wahnsinn.
Haben. Wie erklärst du dir das, dass so viele Menschen sich dich angucken, wie du da vom Helikopter hängst?
Ich glaube, dass das eine Mischung aus vielen Dingen ist. Zum einen ist es der Cast, der wir als ganze Gruppe sind, weil ich glaube, dass wir diesen Spaß und dieses Gemeinschaftliche, was wir verkörpern, den Menschen auch vermitteln. Dann glaube ich, ganz klar ist es dieser Eskapismus, den wir mittlerweile haben. Also dieses Sehnsuchtsplätze zu zeigen, dass die Berge machen etwas mit jedem Menschen. Mhm. Ne? Ob sie ihm Angst machen, ob sie ihm Freude machen, ob sie Trauer oder Freude, egal was. Und das, die reizen Emotionen einfach. Und wir haben eben eine ganz archaische Geschichte. Wir versuchen, dem Berg, den Bergen, der Natur, den Mensch wieder zu entreißen, der in Gefahr gekommen ist, auf irgendeine Art und Weise. Und bei uns ist es eben auch so, dass wir sehr unberechenbar sind. Wir können, bei uns wird gestorben, bei uns wird gelacht, bei uns wir haben Spannung, wir haben Action. Und ich glaube, wir decken eben ein ganz, ganz breites Feld an Dingen und Emotionen ab, dass die Menschen hier einfach mal für 2 Stunden vergessen lässt, was auf der Welt gerade passiert.
Ich habe auch im Vorfeld nochmal gedacht, ja, viele Leute, die da so vorbeiseppen oder das in der Mediathek sehen, die denken mal, ja, das ist jetzt irgendwie so ein Oma-Heimat-Fernsehen. Aber tatsächlich sind es ja auch richtig viele junge Leute, die einschalten, obwohl sie wahrscheinlich einen komplett anderen Alltag haben als den von einem alpinen Bergdorf.
Das ist was mich auch sehr, sehr freut, ist, dass wir wirklich, ich glaube, wir haben über 10% immer junge Leute. Und das ist natürlich die Themen, die wir betreiben, die wir beschreiben sind. Wir versuchen auch da relativ modern zu sein. Und wir sehen eben nicht berechenbar. Das heißt, wir sind extrem spannend. Es gibt auch viele, die dann sagen, oh, das ist mir zu aufregend, das gucke ich jetzt nicht oder so. Und wir haben eben auch Krimi ein bisschen mit drin. Wir haben die Action und eben auch viele Geschichten von mit jungen Menschen, mit jungen Leuten. Und das ist wirklich toll. Natürlich der Hubschrauber, der macht natürlich für kleine Jungs und kleine Mädchen.
Mich
das
auch.
Ist, ne,
ich
der
bin
der
so
fixt
neidisch.
Dich total.
Ja. Also,
du, wie gesagt, du bist herzlich eingeladen. Du bist herzlich eingeladen. Das werden wir, kriegen wir auf jeden Fall.
Ja, in
hin,
dieser da. Staffel spielt ja schon Heidi Klum mit, habe ich gesehen, die auch Bergretter-Fan
ja,
ist. Also ja.
Ja,
es ist wirklich.
Das war eine sehr lustige Geschichte. Ja, selbst in L.A. wird es hier Tom Kaulitz und sie haben fleißig Bergretter oder gucken fleißig Bergretter. Das war wirklich irre, weil die wirklich mehr wusste als ich. Ich vergesse ja dann oft, ich muss mich immer schon arg zusammenreißen und zu überlegen, was haben wir Anfang des Jahres nochmal gedreht, was waren da die Geschichten und
ja.
So und dann, ach ja, stimmt, ja genau, und dann kommen und die Heidi Klum und der Tom, die wussten alles, die wussten wirklich jede Figur.
In der 15. Bergretter-Staffel spielt Heidi Klum eine Eventmanagerin, die in der Ramsau eine Modenschau organisieren will, sich da aber erstmal zurechtfinden muss.
Ein Taxi dauert 70 Minuten bis hierher, das kann ja wohl nicht wahr sein.
Du, das ist die Ramsau, also. Naja, wo musst du hin?
Ich muss nur eben ins Hotel. Dina hat was liegen lassen. Frag nicht.
Bei einem Motorradunfall stürzt sie in einen Abhang und muss spektakulär mit dem Heli gerettet werden.
Isabelle, halt dich fest!
Okay, Michi, noch eins tief und vier vor.
Halt durch, ich bin gleich bei dir.
Seit 2014 spielt Sebastian inzwischen den Leiter des Bergretterteams, das in jeder Folge eine Rettungsmission in den Alpen meistern muss. Drumherum werden natürlich auch die privaten Verwicklungen und Probleme der Retterinnen und Retter erzählt. Alles vor der malerisch schönen Bergkulisse. Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, was Sebastian gerade als den Reiz der Serie beschrieben hat. Diese Mischung aus heile Welt-Sehnsucht auf der einen und Action, Aufregung auf der anderen Seite.
Und was wäre, wenn jetzt uns jemand zuhört, der es noch nicht kennt, der bei Staffel 15, die jetzt startet, einsteigt? Was muss man vorher wissen?
Man muss eigentlich gar nichts wissen. Man kann sich, man kann sich da wirklich reinschmeißen. Es ist in der Tat, wenn ich das so ein bisschen verfolge, wenn Menschen sagen, wie sie auf uns gekommen sind oder als sie angefangen haben, das zu gucken, die wurden überredet, haben dann genauso dieses, du guckst doch nicht den Bergdoktor. So muss man es ja immer, ne? Die sagen ja immer, den Bergdoktor
den gibt's ja
gucken.
Auch
ja,
noch.
Ja. Das ist ja immer dieser Running Gag, dass die Leute den Bergdoktor gucken.
Gibt es einen krassen Beef mit dem Bergdoktor?
Überhaupt
also ist es
nicht.
So eine heimliche Konkurrenz. Aber du hast mich nicht angeguckt, als du
nein,
das
nein.
gerade gesagt hast.
Achso, ich kann dich aber angucken.
Ja,
nein, nein, überhaupt nicht. Wirklich. Weil das okay. ist für mich zum einen kenne ich sowas nicht, ich habe da keinen Bock drauf. Also so dieses, und es ist ja wunderbar, dass es überhaupt funktioniert, weil ich glaube, wir sind die einzigen beiden Formate, was bei ihm das Gleiche ist beim Bergdoktor. Das sind die einzigen beiden Formate, die so originär sind. Also die sind und originell, die sind, das ist nichts Behauptetes, sondern das gibt es beides. Also vor allem auch unser die Bergretter, das gibt es einfach in den Bergen und das ist nichts, was du irgendwie reinpflanzt oder künstlich. Man versucht ja sehr viel oder hat es versucht mit irgendwelchen Bergformaten und so und ich glaube, das macht unseren Erfolg eben auch auf, dass wir dadurch sehr authentisch sind, obwohl wir alles andere, also mich interessiert Authentizität jetzt nicht so wahnsinnig, weil ich einfach die Action, also an sich schon natürlich beim Spiel, aber die Action, da können wir uns einfach austoben. Das ist so ein bisschen MacGyver, Alarm für Cobra 11. Ich sag ja immer, wir sind so eine Mischung aus Alarm für Cobra 11, Tatort und Heimatfilm.
Ja.
So. Und das beschreibt uns halt ganz gut, weil wir so diese Genres super gut melangieren können.
Gibt es so ein Rezept? Sagt man, es muss immer so und so viel Action in so einer Bergretterfolge sein, so und so viel vielleicht auch ein Liebes... Erzählstrang und so?
Überhaupt nicht, das ist das Gute. Also natürlich gibt es, wir brauchen diese Actionsequenzen drin, das ist natürlich ja. Pflicht. Was bei uns wahnsinnig wichtig ist, ist die Thrills. Das heißt, du brauchst, die Geschichten sind nicht ganz einfach zu erzählen, weil du musst immer einen Grund finden, warum der Held oder die Heldin im Berg bleiben. Also und warum die da ermitteln müssen, ja? Also das ist, wir wollen ja die Berge erzählen.
Ja.
Das heißt, wir haben keine Geschichten, die jetzt irgendwie die ganze Zeit im Dorf oder irgendwo spielen oder wo wir irgendwie versuchen, sondern es muss einen Grund geben, warum man unterwegs ist in den Bergen. Das ist so das Hauptding. Aber ansonsten das Genre, wir haben natürlich auch aus Budgetgründen, es muss schon sehr gut austariert sein, haben wir mal ein bisschen mehr actionlastiger oder auch was die Postproduktion angeht, weil wir sehr engen Drehplan haben. Das heißt, dann dürfen Folgen, die wir ganz spät gedreht haben, halt nicht ganz so actionlastig sein oder so aufwendig, weil das dann in der Post nicht so gut bearbeitet werden kann.
Weil man nicht mehr so viel Zeit hat.
Genau, da hat man dann vielleicht mal ein bisschen mehr Kammerspiel oder so. Und also so wird da immer variiert. Ja.
Das sind ja Sachen, die Zuschauerinnen und Zuschauer gar nicht mitdenken.
Nee.
Und wenn du sagst, dir liegt die Action so, machst du deine Stunts alle selbst?
Ja, also fast alle. Es gibt manchmal was, es gibt auch so absurde Sachen wie, ich schlage eine Scheibe ein, irgendwie, dann darf ich das nicht machen, weil einfach das Verletzungsrisiko, dass man sich schneidet, dann so groß ist.
Höher das als heißt bei so, einem Lawinencrash.
Ja,
okay, das habe ich jetzt im Trailer gesehen, dass da irgendwie eine riesige Lawine über euch rollte.
Ja.
Und ich dachte so, oh. Und auch wie filmt man das? Also ist das eine echte Lawine, die ihr auslöst oder wird das nachher
super,
alles
ja, nachbearbeitet? Ja, wir haben eine super Bildbearbeitung auch. Dann natürlich gibt es auch Archivbilder von Lawinen oder das wird mal bei der Sprengung damit gefilmt. Aber das sind natürlich die Sachen, die müssen rausgemacht. Also die müssen dann nochmal künstlich reingestellt werden oder dann digitalisiert werden, bearbeitet. Und aber ansonsten, also mal auf deine Frage, ja die Stunts mache ich alle selber. Also die meisten, es gibt natürlich welche auch dann irgendwelche Sprünge, die wirklich zu hoch sind oder wo das Verletzungsrisiko zu hoch ist. Da mache ich das dann nicht so. Da weiß ich dann aber mittlerweile aufgrund meiner Erfahrung, ob das funktioniert oder nicht und ob ich das kann.
Kannst du mal am Beispiel von einer Szene oder einem Stunt vielleicht erzählen, wie du dich darauf vorbereitest? Muss man das besonders trainieren? Gibt es dafür nochmal Kollegen, die dich beraten? Oder sagst du, nö, ich habe jetzt die Erfahrung, ob es ein Sprung ist oder ein Fall, das kriege ich alles hin?
Ja, mittlerweile schon. Ich habe mittlerweile gucke ich ja auf jetzt mein 10. Jahr jetzt dann nächstes Jahr zurück und ich habe ja auch vorher auch schon sehr viele Actionrollen gespielt und so, wo mir das, also zum einen, die wissen alle vor Ort, der Ströbel will es immer selber machen, soweit es geht, und wenn es Situationen gibt, wo es nicht ist, dann drucksen alle rum, weil sie denken, wer sagt sie ihm jetzt, dass er das nicht darf und so. Ich versuche also wirklich das alles immer zu machen. Das wird immer im Vorfeld besprochen, was wir machen. Ich sehe ja auch in den Drehbüchern, ob das jetzt Wildwasser ist. Und ich werde natürlich immer gefragt, ob ich ein Double haben möchte dafür oder nicht. Und dann schaue ich mir halt die vor Ort, habe ich mit den Hias, unser Hias Werner, unser Stunt-Coordinator, der ist wirklich ein mega super Typ mit viel Erfahrung. Und wir kennen uns jetzt eben auch jahrelang. Wir besprechen immer die Stunts zusammen. Wir schauen uns das an. Wo können wir was machen? Wie geht das? Er gibt mir Tipps. Ich probiere das dann alles immer erstmal sehr langsam, versuche mich da rein und zu gucken, was geht und was nicht. Und hört me plenty. Dann geht's rein und dann meinetwegen, ob das mit Wasser ist. Wir haben ja auch viel Wildwasser zum Beispiel. Dann springst du halt rein und dann versuchst du zu schwimmen.
Und dann springst du im Zweifel auch 5-mal oder 15-mal rein, oder? Bis so eine Szene im Kasten ist.
So sieht's aus. Also es ist immer wieder. Ich hatte auch schon, wo wir, glaube ich, 3 Tage hintereinander im Wildwasser waren. Und da wird es dann schon irgendwann ein bisschen eklig.
Ja.
Ne? Weil du dann dieses Wasser macht einen fertig. Also das wirst du erst am Abend merken, dieses eiskalte Wasser. Da bist du echt am Abend wirklich total durch. Und am nächsten Tag fühlt sich auch wie, als ob du vom Auto überfahren wurdest. Aber das sind halt Sachen, die mache ich deswegen. Ich liebe das, diese Natur, diese Körperlichkeit ist für mich ein Hauptgrund, warum ich das mache. Weil ich da dadurch so eine, also das macht was mit mir und das ist für mich einfach ein unglaublich erfüllendes Erlebnis. Also so, ich weiß ja mittlerweile, was wir für Resultate bekommen, wenn wir drehen. Aber was mich wirklich glücklich macht, ist natürlich die Arbeit vor Ort mit den Menschen und die Natur.
Apropos Natur, du hast eben gesagt, ihr habt so richtig gute Special Effects und könnt ganz viel nachbereiten, so eine Lawine einfach einbauen. Wird da eigentlich auch oft nachbeschneit zum Beispiel, weil die Leute sich eben nach diesen weißen Bergen sehen?
Nee, gar nicht. Also ich meine, was natürlich sehr viel passiert, ist es, in den niedrigeren Skigebieten oder in niedrigeren Gebieten machen die sehr viel mit Beschneiungsmaschinen,
mit
den Kanonen. Aber wir haben das überhaupt nicht. Deswegen sind wir ja auch für die Winterfolgen im Kaunertal. Und das ist wirklich, dieses Gletschergebiet ist wunderschön und das ist schneesicher, weil wir da über 3000 Meter sind, wenn wir oben sind. Und bedeutet auch einen Mehraufwand natürlich, um da hinzukommen. Aber das wird nicht gemacht, nein. Und wenn wir Pech haben, gibt es halt Zeiten, da sieht es halt nicht so weiß aus. Das ist dann so. Genauso wie mit dem Wetter, ne? Wir haben ja auch nicht immer schönes Wetter.
Stimmt.
Oder dann sind extrem wetterabhängig. Ja. Also ich kann allen den kleinen Tipp geben, wenn sie sehen, dass schlechtes Wetter ist bei den Bergrettern, also sehr schlechtes Wetter, dann wissen sie, dass wir die Innenmotive vorher schon alle verschossen haben, weil dieser Block extrem regenreich war.
Genau. Oh nein. Ja, aber ich frage das auch deshalb, weil ich habe vor wenigen Wochen ein Interview gelesen mit Maria Furtwängler, deiner Kollegin, die ja auch Produzentin ist. Und die hat gesagt, sie hat sich selber dabei ertappt. Sie hat irgendwie so einen Weihnachtsfilm für dieses Jahr produziert. Ich glaube im Harz, wo ja die Wälder sehr tot sind, und das musste dann nachträglich beschneit werden. Und dann hat sie gesagt, wie kann das eigentlich sein, dass ich im Jahr 2023 noch dazu beitrage, so eine Realität abzubilden, die es gar nicht mehr gibt, nämlich weiße Weihnachten in Deutschland. Und sie setzt sich jetzt eben dafür ein, dass man genau zum Beispiel solche Bergfilme und so näher an der Realität des Klimawandels erzählt. Ist das was, was dir, wenn nicht bei den Bergrettern, vielleicht schon bei anderen Projekten begegnet ist?
Ich habe das auch schon erlebt. Ich habe einen sehr, ich glaube mittlerweile, ich würde behaupten, der ist wahrscheinlich noch erfolgreicher als Drei Nüsse für Aschenbrödel. Der Wunschzettel, das ist ein Weihnachtsfilm, der, glaube ich, mittlerweile an Weihnachten 13, 14 Mal auf allen Programmen ausgestrahlt wird. Und da war das auch so, dass wir nicht Kunstschnee, sondern dass das mit so einem Papier-Recycle-Zeug so vollgebombt wurde. Mir liegt die Natur und der Klimawandel sehr, deswegen sehr am Herzen. Aber wenn man es auf eine nachhaltige Art und Weise erzählen kann und machen kann,
ja,
finde ich, dass wenn man den Menschen etwas gibt, nämlich diese Sehnsucht nach, und das macht etwas, dieses Weiß und diese Ruhe und diese Schönheit, das beruhigt. Also wenn's, ich weiß nicht, meine schönsten Glücksgefühle sind die, selbst heute noch morgens aufzuwachen und das ist ganz ruhig draußen, du hörst nichts und guckst raus und das ist dieser Schneefall, das ist fast wie, als ob der Ton ausgeschaltet wurde und das ist wie... Ah, das ist wie Balsam für die Seele und das macht mich glücklich. Das macht glücklich und ich glaube, dass das alle Menschen glücklich macht. Und ich finde, es sollte nicht verboten sein mit Film. Wir schummeln ja eh sehr viel beim Film. Ja, da wird ja eh sehr viel versucht auch. Ne? Oder wir behaupten ja eh immer Dinge. Warum soll man das nicht machen? Und wenn es nachhaltig ist. Also ich finde, der Aufwand muss natürlich in Maßen sein.
Und was mir gerade auch noch einfällt, weil du sagst, oh, das ist so schön still, wenn du da morgens aufwachst. Das habe ich jetzt auch beim Gucken gedacht, dass ja viele der Gefahrensituationen, die ihr erzählt, eigentlich ganz stille sind. Man verbindet mit Action immer so viel, so ein Krachen oder Krawall, aber wenn ich in der Felsspalte rutsche, ist ja wahrscheinlich eher das bedrohlich Gruselige, dass ich gar nichts mehr höre.
Ja, das ist so, dass der Tod, glaube ich, oft da sehr, oder die Gefahr dann sehr ruhig ist. Genauso Ertrinken ist ja auch ein ganz ruhiger Tod.
Ja.
Oder auch Erfrieren ist etwas, ne? Auch wenn man irgendwie im Schnee oben ist oder so. Dann, ich habe das jetzt auch schon mal erlebt, dass ich mich dann eingraben lasse für eine Lawine. So ist das schmerzhaft im Gesicht dann auch ist, also nicht nachmachen. Und ich habe natürlich mit vielen Menschen gesprochen, die öfter schon in Lawinen, die wirklich schon öfter auch in Lawinen drin waren. Oder wenn ich mit den Bergrettern rede, dass diese Stille dann eben auch darin ist. Oder auch dieses drin eingesperrt zu sein und draußen hörst du jedes Wort. Aber die können dich nicht hören, ja. Also wenn du in so einer Lawine bist, das ist schon gespenstisch, ja.
Als Sebastian eben gesagt hat, dass es in jeder Folge einen Thrill braucht, also eine Geschichte mindestens, bei der jemand in den Bergen gerettet werden muss, da habt ihr vielleicht gedacht, boah, aber ist das nicht schnell auserzählt? Ich würde sagen, 15 Staffeln mit mehr als 90 Folgen beweisen das Gegenteil. Aber auch die Statistik aus dem echten Leben ist erschreckend. Laut dem Deutschen Alpenverein hat das Unfallgeschehen in diesem Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Weit über 1200 Menschen waren von Unfällen oder Notfällen in den Bergen betroffen. Und das sind nur die Mitglieder des Alpenvereins. Oft genug müssen Rettungsteams auch für Nichtmitglieder ausrücken, die also nicht über den Verband versichert sind. Das kann dann schnell richtig teuer werden. Laut dem Bergmagazin Alpin kostet ein Rettungsflug mit dem Helikopter hierzulande pro Minute zwischen 60 und 90 Euro. Schon für eine normale Rettungsaktion geht das also schnell in die Tausende. Falls euch übrigens der Alltag und die Arbeitsbedingungen von Rettungssanitätern ganz allgemein in Deutschland interessieren, darüber habe ich hier bei Deutschland 3000 schon mal mit Tobi Schlegel gesprochen. Das war damals eine wirklich lehrreiche Folge, die mich zum Nachdenken gebracht hat. Ihr findet sie zum Beispiel in der ARD Audiothek, wenn ihr zum Oktober 2020 scrollt, oder auch einfach in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt saßen wir eben im Auto und du hast gesagt, du kommst dann aus dieser Welt, aus dieser extrem actionreichen Welt oder auch ne, extremen Drehtagen
versuchst du jedes Wochenende zu deiner Familie zu kommen, aber verpasst ja deine 5 Mädels, sag ich jetzt mal, unter der Woche komplett. Wie kriegt ihr das hin, eine Familie zu sein, wenn du als Papa so viel weg bist?
Kommunikation, Interesse, immer den Anschluss haben. Aber das bedeutet eben auch, dass ich nicht sage, ich bin dieses Wochenende so müde, ich komme nicht. Oder ich habe ja nur 1,5 Tage frei, ich komme nicht. Oder was weiß ich, ich brauche mal eine Woche mit meinen Kumpels. Oder ich muss das gibt es bei mir nicht. Also das ist für mich der Deal. Ich habe eine Wahnsinnsfamilie und habe das Wahnsinnsglück. Und es funktioniert, das muss ich dazu sagen, auch nur, weil wir Glück haben auch oder weil alles stabil ist. Ja? Also wenn irgendwie die Kinder oder wenn irgendwelche andere Probleme wären, dann könnte ich das gar nicht, weil ich dafür viel zu emotional und viel zu weich bin. Ja? Und das ist das ständige Interesse und Neugierde an der eigenen Familie. Und ich glaube, glücklich sein mit dem, was man hat, und nicht immer irgendwelchen anderen Hirngespinsten hinterherjagen, was nicht bedeutet, dass man nicht ehrgeizig wäre oder sonst wie, aber es ist ein ständiges Miteinander kommunizieren und austauschen. Und wie gesagt, aber auch dann wirklich, wenn man da ist, auch die Zeit nutzen, dass man mit der Familie. Aber es ist ein Miteinander und anders würde es gar nicht gehen.
Ja, und auch als Eltern ja ein Aushandeln von wer macht was. Ne? Da bleibt ja dann im Zweifel an einer Person sehr viel hängen, wenn die andere nicht da sein kann.
Ja, natürlich. Also meiner Frau bleibt da alles hängen, die wirklich da ein Monsterpensum abreißt, wobei das ja bei uns auch nie so gewollt war. Also so, das ist einfach so passiert und ich würde es auch nicht machen, wenn nicht die anderen sagen würden, mach das weiter. Also sobald ich das mal ausspreche, so dann sagen die, nein, es geht doch. Und wir kriegen ja Gott sei Dank das ganz gut hin, dass wir, dass dann auch die oft bei mir in Österreich dann sind. Das heißt, die Zeiten der Trennung kann man dann wirklich immer so auf 1,5 Monate irgendwie beschränken und dann bin ich wieder eine Zeit lang da und so. Und es ist natürlich auch jetzt so zum Beispiel, dass ich jetzt hier in meinem Winterschlaf ja auch bin. Sprich, ich habe jetzt eigentlich bis Ende Januar, kann ich jetzt wirklich, haue ich mich nur rein.
Also dann, bist du überpräsent.
Genau.
Bist du dann schon nervig präsent.
Geh doch wieder. Ja, genau. Geh doch wieder.
Ja. Ich fand auch lustig dann zu sehen, dass du heute 4 Töchter hast und selber mit 4 Brüdern, 4 größeren Brüdern aufgewachsen bist. Also so Großfamilie durch und durch.
Ich habe das immer so gelebt, auch vorher, die Generationen vorher waren auch immer so wahnsinnig viele Kinder. Und ich wollte immer Töchter haben.
Und dann?
Das wurde erhöht. Ja. Und es ist wirklich geil, es ist wirklich super und es macht wahnsinnig Spaß. Ich finde einfach, Kinder sind einfach schon ganz cool.
Ich bin mit einer Schwester aufgewachsen, was glaube ich ja einfach nochmal ein ganz anderes Familienmodell ist. Die Eltern haben einem immer im Blick, die wissen, was bei den beiden geht. Und bei Großfamilie, zumindest so in meinem Freundeskreis, die Leute, die in einer größeren Familie aufgewachsen sind, die sagen, ja, das ist halt, da müssen Eltern sich mit Kontrollverlust einfach von vornherein abfinden, weil sonst machen sie sich kaputt. Würdest du das bestätigen, dass man halt sagt, okay, es sind 4, dann sind da noch die ganzen Freunde im Haus, wir haben vielleicht irgendwann nicht mehr den Überblick?
Das habe ich, glaube ich, noch nie so gesehen. Ich lasse denen da schon und meine Frau auch, wir lassen denen schon wahnsinnig viel Freiheiten. Und wir können, glaube ich, ganz gut loslassen. So, die kriegen halt ein großes Maß an Vertrauen mit und bis jetzt haben sie es immer in Anschlag. Ich weiß ja nicht, was passiert, aber im Hintergrund. Aber ich habe das Gefühl, dass die ganz gut gedeihen, deswegen muss man nicht eingreifen. So, dann ist das ja okay. Also ich finde, wenn die, egal was da im Hintergrund läuft, aber wenn du das Gefühl hast, es ist alles stabil und dafür hat man ja schon als Eltern einen Blick, ob etwas irgendwie im Argen liegt oder wo man sich denkt, okay, wir müssen nachjustieren. Das ist ein ganz einfaches Ding. Ne? Also solange alles funktioniert und alles irgendwie, kann man ja jede Freiheit lassen und jedes, dann sollen die raus und sich bewegen und Erfahrungen machen.
Vielleicht fragen sich jetzt die eine oder der andere, warum wir hier so viel über das Elternsein sprechen. Das mache ich auch, weil du auch einen Podcast machst, zusammen mit Johannes Strate und Freddy Radeke, der heißt Zuckerbrot und Kneipe. Und es ist ein Väter-Podcast. Ihr sagt, okay, wir haben zusammen 7 Kinder und ihr reflektiert eigentlich, wie erziehen wir die? Was sind wir für Väter? Und ich habe den Eindruck, dass das in unseren Zeiten noch mal ganz neue Fragen sind, dass man so reflektiert, wie wollen Väter heute sein? Wo will man dann vielleicht doch anders oder ist man einfach anders geprägt als Generation? Was würdest du da sagen? Was macht deiner Meinung nach einen modernen, guten Vater aus?
einen modernen guten Vater macht aus, wenn ich das mit dem bundesrepublikanischen Vater vergleiche, der sich eigentlich nicht groß um zu Hause gekümmert hat. Also ich kenne das Ganze, ich kenne diese ganzen, bei uns ist alles paritätisch und wir machen alles gemeinsam, wird ausgemacht, alles wird gemeinsam beschlossen. Ich mache genauso alle Sachen. Wenn ich da bin, versuche immer da zu, also versuche da alles zu sein. Und das ist ja auch was, obwohl ich nicht da bin, bin ich da. Also ich lerne ja auch mit den Kindern unter der Woche dann am Telefon, lernen wir dann auch für Arbeiten oder sowas. Oder ich bin organisiere eben auch dann, wenn Geburtstage sind oder irgendwas, dann mache ich ja auch, kann ich ja auch von Österreich durch das Internet, kann man ja mittlerweile ganz gut auch Dinge besorgen und vorbereiten und Termine machen und so. Also das ist ja, man kann in der modernen Familie, glaube ich, viel mehr auch über Trennung trotzdem kommunizieren. Es gibt so viele Kommunikationskanäle, dass man das auch nutzen kann.
Hast du das Gefühl, dass man unterschiedliche Geschlechter heute unterschiedlich auf die Welt vorbereiten muss? Also dass du deine Töchter vorbereiten musst auf eine sexistische Welt und sie da irgendwie anders mit umgehen müssen, als wenn du jetzt noch einen Sohn hättest?
Ja, also was man auf jeden Fall, was halt die Scheiße ist, dass du nach wie vor in einer Gesellschaft lebst, wo Frauen Angst haben müssen, wo sie den Bürgersteig wechseln, wenn ihnen irgendwelche Männer entgegenkommen oder wenn es dunkel wird, die das ist so. Das ist einfach eine traurige Gewissheit, die wir nach wie vor haben. Auch was du anziehst, dass du da trotzdem immer noch Gefahren ausgesetzt bist als Frau. Und das ist auch etwas, was mich belastet so und wo ich denke, dass wir da... Aber um das eine zu sagen, ich glaube, dass es so ist, es passiert ja etwas momentan in unserer Gesellschaft. Demokratie ist langsam, das geht halt nicht alles. Wir versuchen ja gerade, ist ja die Tendenz, wir wollen alles an einem Tag erledigen.
Ja.
Und es passiert etwas und auch man merkt ein ganz neues Selbstbewusstsein und eine ganz neue Emanzipation, also aber auf eine angenehme Art und Weise. Und dass es ein Miteinander ist und dass es da eine Entwicklung gibt, dass da ein Umdenken auch bei den Männern, bei uns Männern eben ist, das dauert ja. Es muss ja alles irgendwie sich so anpassen. Das ist natürlich schon etwas, was nicht schön ist. Diese genauso auch für mich natürlich ganz wichtiges Thema ist sowas wie Geschichtsschreibung, Märchen. Wir haben nun mal jetzt ein über Jahrtausende altes Patriarchat hinter uns. Das ist für mich manchmal schon schwierig, wenn ich dann irgendwie Märchen vorlese und das Schönste für eine Prinzessin ist es, eine Prinzessin zu werden und zu heiraten.
Ja.
Also das sind so Dinge, wo ich andererseits diese Geschichten schön finde und auf der anderen Seite aber natürlich das immer mittlerweile kommentieren muss für die Kinder oder irgendwie für die Mädchen, dass das eben nicht so, ne? Also dass jeder jedes alles werden kann und machen kann. Und bei Geschichte ist es zum Beispiel auch das Gleiche, dass Geschichte immer meistens, oder nicht nur meistens, sondern eigentlich ist Geschichte von Männern geschrieben worden. Und das sind Dinge, die brechen jetzt gerade auf. Aber mir ist es eben auf der anderen Seite auch ein Anliegen, dass man weiß, es kann nicht alles sofort passieren. Und gleich, das ist eine Utopie. Weil wenn ich um mich rumgucke nach Amerika, nach sonst wo, überall kommen Populisten wieder an die Macht. Überall wird es in Europa auch. Wir sind ja wirklich so ein kleines Bollwerk noch, das es gibt. Und wenn wir darauf nicht aufpassen und die Basis pflegen, dann wird uns das alles um die Ohren fliegen und dann hat keiner mehr was davon. Also das ist so ein schwieriges Thema.
Habt ihr, entweder ihr drei Podcast-Väter oder sonst auch Väter in deinem Umfeld, in diesen Zeiten, die sich so wandeln und wo man fast das Gefühl hat, von einer Generation in die nächste, also ich vermute, dass dein Vater andere Sachen umgetrieben haben als dich jetzt in Fragen von Erziehung oder wie teile ich mir das mit meiner Partnerin auf und so, dass das manchmal auch Ansprüche sind, die einen unter Druck setzen, weil man ihnen eben nicht so schnell gerecht werden kann?
Also diese Überforderung ist auf jeden Fall, glaube ich, bei jedem da. Es ist die Überforderung, Mann zu sein. Es ist die Überforderung, Frau zu sein. Es ist die Überforderung, Vater oder Mutter zu sein. Es ist die Überforderung in dieser unsicheren Welt mit Umwelt, Migration, mit allem, all den Themen, Ukraine-Krieg, Nahostkonflikt, mit all diesen Dingen, die uns gerade irgendwie belasten, zurechtzukommen und dann auch noch die ganzen anderen Themen, die auch noch on top gesellschaftspolitisch gerade passieren. Das setzt einen schon unter Druck. Andererseits, ich glaube zum Beispiel, ich wäre nicht so ein Mensch, wie ich es heute bin, wenn mein Vater nicht mich von klein auf, wenn er nicht diese Werte auch vorgelebt hätte. Mein Vater war immer präsent, also der war immer da, der hat sich immer
um uns gekümmert, mit mir gespielt. Der hat sich da genauso, der hat gekocht und eingekauft. Also das war eigentlich, der war immer da. Also auch praktisch im Alltagsleben und war nicht irgendwie jemand, der ständig, also das kenne ich dann auch aus anderen Geschichten, der ständig unterwegs gewesen wäre.
Du hast auch bei uns im Fragebogen geschrieben, wahrscheinlich war es dein Vater, der dich politisiert hat. Warum?
Mein Vater war ein sehr politischer Mensch auch, war ein sehr interessierter Mensch, hat sehr viel einfach Zeitungen gelesen, war immer, für den war die soziale Frage immer wichtig. Dann, ich hatte das vorhin angesprochen mit Wuppertal, auch meine Verbindung und ich glaube, diese Werte, die er mir da mitgegeben hat, wir haben auch früher sehr, sehr viel politisch diskutiert und geredet und er war auch immer sehr SPD-nah, war dann auch SPD-Mitglied. Ich nehme an, dass meine SPD-Mitgliedschaft da auch ein bisschen drauf zurückzuführen ist und mir geht es ja bei sowas zum Beispiel auch nicht darum zu sagen, das ist jetzt das Beste oder so, mir geht es darum, dass wir uns alle mehr, dass wir mehr partizipieren, dass wir teilnehmen, weil das alles keine Selbstverständlichkeit ist und wir müssen diese Pflanze, die wir da haben, pflegen und das sollten alle tun auf irgendeine Art und Weise. Ja. Und wie gesagt, meinem Vater, glaube ich, habe ich das zu verdanken, dass ich da so, dass da die Saat aufging.
Weißt du noch, wenn du gerade so gedanklich in deiner Jugend bist, wann du dich das erste Mal erwachsen gefühlt hast?
Ich glaube, das ist mir bis heute noch nicht passiert.
Das glaube ich dir nicht. Manchmal hat man ja so einen Moment, wo man denkt, oh, das ist jetzt ganz schön erwachsen von mir.
Ich bin kein erwachsener Mensch, glaube ich. Ich bin, ich glaube, wo ich mich, also heute würde ich natürlich in dem Sinne sehen, dass ich viel gelassener bin. So dieses, aber wenn ich jetzt überlege, wann ich mich zum ersten Mal erwachsen gefühlt habe, muss es wahrscheinlich gefühlt sein, als ich mit 14 mit zwei Freunden zusammen nach Griechenland, haben wir 3 Wochen haben wir da Backpacking gemacht.
Cool.
Meine Mutter fragt sich bis heute, dass sie das erlaubt hat, dass sie das nicht versteht, weil da haben wir wirklich so coole Sachen.
Das meinte ich vorhin mit dem Kontrollverlust in Großfamilien. Du warst der Jüngste, da war wahrscheinlich schon, ja okay, die 4 haben für dich vorgekämpft und dann war sie so, ach komm, soll der doch schon das, was die anderen mit 18 durften, durftest du. Stimmt. So stelle ich mir das vor.
Ja, aber so war es ja vermutlich, das stimmt. Also dann war das wahrscheinlich ein... das war vielleicht so ein Moment, wo ich mir denke, dass das echt cool war, so chefig. Ich fand das ja auch so geil, wenn man noch das Geld an der Bank, die Währung dann in Denare, dann wo man die Währung noch getauscht hat und damit man das da oder dann so Traveler-Checks hatte. Ja. Das war ja
das
schon...
Das ist auch was anderes, weil wir eben waren, wie wachsen deine Töchter anders auf? Ja. Die haben das nicht mehr.
Ja.
Ne? So ein
oder
kleines
auch keine
Ding.
Handys, ja? Keine Available. Also du warst überhaupt nicht erreichbar.
Du konntest dich gar nicht melden bei deiner Mutter.
Also wenn ich das überlege, ich glaube, mein einer Bruder, der war nach dem Abi, ist der nach Amerika. Ich meine, nach Amerika, das war damals auch noch. Das ist nicht so wie heute, ach komm, wir fliegen jetzt mal schnell darüber und kommen dann wieder oder so. Und ich glaube, der hat nach einem Monat zum ersten Mal kurz angerufen.
Krass. Oh Gott.
Und meine Mutter und mein Vater wussten bis dahin nicht, aber es war auch so, ich glaube, meine Eltern haben sich bestimmt geärgert und die haben so, ja, der meldet sich halt erst nach einem Monat. Aber ich meine, der war 18, ich meine, was mit 18 ist man noch gar nichts irgendwie. Ja. Da bist du noch so, da bist du ja wirklich noch nicht Fisch, nicht Fleisch und so. Und dann einfach so zack. Weg.
Ich finde auch interessant, was du gerade sagst, dass du heute wahrscheinlich gelassener bist, weil das habe ich mir auch im Vorfeld gedacht oder auch von den 1-2 Begegnungen, die wir am Rande von irgendwelchen Showproduktionen oder so sind wir uns ja mal begegnet. Und ich dachte mal, boah, der strahlt aus, so eine ganz dolle Gelassenheit und so aufgeschlossen, nett. Ich kann mir gar nicht vorstellen, in was für Momenten wirst du mal zickig oder so wütend oder ungenießbar.
Bei Ungerechtigkeiten. Mhm. Das ist sowas so, wenn ich mitbekomme, dass Ungerechtigkeiten passieren, da kann ich wütend werden und zickig. Klar, ich habe auch mal Tage, wo ich schlecht drauf bin. Ich kann auch meinetwegen, wenn wir sagen als Familie, wir wollen morgens um 10 oder morgen um 10 los, packt eure Sachen zusammen. Dann will ich los, dann will ich um 10 los. Dann werde ich auch wirklich wütend, weil ich dann, also dann werde ich ungeduldig. Das ist so, dann wissen aber auch schon alle, oh, jetzt Papi wird
okay, aber welche Uhrzeit wird es dann für gewöhnlich in der Familie Ströme?
Naja, also dann wird es bestimmt schon, kann es, also manchmal kann es dann wirklich 11:30 werden. Mhm. Mittlerweile habe ich den Trick, ich hoffe, dass die Kinder das nicht hören, dass ich dann den Zeitpunkt schon eine Stunde vorlüge ja, und weiß, dass ich, genau, das ist, habe ich aber eine Zeit lang nicht gemacht. Ich gestehe mir diese Dummheit ein. Also das und so, ich kann dann ungeduldig werden und so, aber ich werde wütend, werde ich bei Ungerechtigkeiten und ja, wenn es so irgendwie, ja, nicht so, wie ich so denke, man wird so überrumpelt mit etwas. Also so, wenn ich so das Gefühl habe, es gibt keine Diskussion, es gibt keinen Austausch. Und das kann ich eigentlich auf alles kopieren. Das ist auch das, was mich in unserer Gesellschaft am meisten belastet, dass wir nicht miteinander reden, sondern das ist nur noch ein, jeder erklärt dem anderen die Welt, aber es gibt gar kein Miteinanderreden. Ja? Also, und das macht mich wütend. Und wenn es mich schon wütend macht, dann denke ich, wie viele Leute das noch wütend machen kann. Und das ist so schade, weil es einfach so viele tolle Sachen gibt.
Was wäre denn ein Lösungsansatz dafür? Wie würdest du die Menschen gerne wieder ins Gespräch bringen?
Indem man sich in die Augen guckt und nicht... Also ich finde, wir brauchen mehr Humor. Mhm. Ich finde, dass Humor ganz, ganz viele Dinge löst. Auch wenn man traurig ist oder sonst was, dieses miteinander lachen, Witze zu machen auch oder auch Dinge mal mit einem Schulterzucken und nicht alles so bierernst zu nehmen. Mhm. So, das ist so eine deutsche Eigenschaft. Dieses ständig alles so auf die Goldwaage und dieses Recht haben. Wir lieben es ja, Recht zu haben. Ja, das ist... so eines der schlimmsten Merkmale der Deutschen so irgendwie. Sondern, dass wir das alles mal gelassen haben und dass wir sehen, mein Gott, ey, dass wir haben wirklich ein Wahnsinnsland, in dem wir leben. Mit all seinen Fehlern, ja, alles. Aber wir haben eine Verfassung, die eigentlich allen versucht, das gleiche Recht einzugestehen. Und das dauert alles. Ne? Wir versuchen, wie gesagt, gerade alle zusammen, alle Probleme durch ein kleines Loch durchzudrücken. Und das kann eben nicht funktionieren. Und wenn wir da nicht aufpassen, werden wir Verhältnisse haben wie in den USA. Wir sehen es ja leider schon, wie die AfD stark wird und wie stark. Und das macht mir schon Sorgen. Und ich finde, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir haben, dass wir mit offenem Blick eben unser Umfeld wahrnehmen. Mhm. Also das ist auch diese Gelassenheit, die ich, glaube ich, habe oder das, was ich, dass ich immer versuche. Ich bin immer neugierig auf Menschen. Ich bin immer, und das ist aber ein Geben und Nehmen. Wir müssen alle uns in die Augen gucken. Und das finde ich das Wichtigste, diesen Austausch zu haben und dass man Probleme ganz normal bespricht, ohne gleich irgendwie auf 180 zu sein.
Hattest du denn auch mal eine Situation, wo du auf jemand, der oder die dir in irgendeiner Weise fremd war, zugegangen bist, so zugehört, hingeguckt hast und dann gemerkt hast, nee, aber wir kommen nicht zusammen. Und wie geht man dann damit um? Oder ich kann es nicht nachvollziehen. Oder
mir passiert das immer dann, wenn ich mit Menschen rede, die total radikal sind in beide Richtungen. Also ich finde, jede Form von Radikalität oder von Idealismus, also nicht Idealismus, sondern Ideologie, ist, heißt, dass man andere Dinge nicht mehr hört oder nicht mehr sieht. Und da geht es mir schon manchmal so, dass ich einfach merke, okay, die sind für, ne, also das ist so, es gibt womöglich in der AfD gibt es noch einen großen Teil, den wir wieder zurückholen können. Es sind nicht alles Rechtsradikale, aber es gibt da eben auch einige, wo ich weiß, das macht keinen Sinn, die wirst du nicht mehr erreichen, das wird nicht funktionieren. Und so ist es in die andere Richtung genauso bei Linksradikalen. Oder ich bin halt jemand, der versucht wirklich, ich glaube, dass die Mitte, also dieses, dass man versucht, so viele Menschen wie möglich zusammenzuholen, dass man damit am meisten Erfolg haben kann.
Mhm. Apropos Erfolg, es gibt in diesem Podcast auch immer Entweder-Oder-Fragen.
Oh, ja.
Erfolg ist, wenn du dich entscheiden kannst. Ja. Wenn man in einer Großfamilie der Jüngste ist, hat das mehr Vor- oder Nachteile?
Vorteile.
Okay, das darfst du auch kurz ausführen.
Achso, das muss ich auch noch
ausführen. Musst du nicht, aber interessiert mich natürlich.
Wir hatten es vorher natürlich eigentlich aufgeschnitten. Es sind alle anderen, haben den Pfad schon betrampelt. Man kommt natürlich schneller voran. Ja? Also wenn du durchs Dickicht gehst und der Erste holt sich bei den Brennnesseln die ganzen Blessuren und muss überall durch. Und bei den Brombeeren, der Zweite, Dritte auch noch und der Vierte auch. Und ich
du
konnte
bist
halt
der
durchs,
Pascha da so
ja,
durch.
Ja, genau. Ich bin halt durchs Dickicht. Ich bin meinen Brüdern sehr dankbar.
Grüße gehen raus.
Ja.
Was ist das Nervige an deinem Job? Dass viele warten oder dass viele Text lernen? Was ist nerviger an deinem Job? So rum?
Nerviger? Also ich finde, warten kann nerven. Also Text lernen ist überhaupt kein Ding, das finde ich überhaupt nicht, weil das ist normal, das gehört dazu, wie für einen Mathematiker Formeln irgendwie zu kennen oder sonst was. Das ist ja, das ist diese Kopfarbeit, die ich super finde. Warten teile ich auf in beschissenes, immer so länger, zu, also so, dass man nichts richtig machen kann und ja, dann wieder weg und dann wieder da. Das geht auf die Nerven, aber ich bin jemand, ich finde die größte Kunst und eine der schönsten Sachen ist, dass man, ich kann mit Langeweile nichts anfangen, weil ich bin jemand, ich kann damit sehr gut umgehen. Also ich bin jemand, ich kann mich dann immer das füllen oder hab entweder ein Buch dabei oder ich mache irgendwie auf irgendeiner App eine Sprache lernen, dass ich versuche da irgendwas zu machen. Ich versuche das sinnvoll zu gestalten oder, was ich gerade gesagt habe, es sind Menschen da, wo ich merke, ey, das, ich unterhalte mich und krieg was raus über Menschen und bin neugierig und nehme teil und versuche mit offenen Augen durch die Welt zu gehen.
So wie ich Sebastian hier erlebe, kann ich mir tatsächlich richtig gut vorstellen, dass er permanent im Neugierde- und Lernmodus ist und offenbar auch kaum Zeit braucht, um diesen ganzen Input nochmal in Ruhe zu verarbeiten. Darum beneide ich ihn fast ein bisschen. Ich selbst darf ja quasi von Beruf neugierig sein, aber ich merke immer wieder, dass ich nach den ganzen Begegnungen und neuen Erkenntnissen erstmal einen Tag Pause brauche. Da sehe ich dann gar niemanden und hänge einfach nur zu Hause rum. Und ich stelle mir immer vor, wie sich die ganzen Eindrücke dabei irgendwie im Hinterkopf so schön von selbst sortieren. Und dann kann ich auch wieder aufgeräumter raus in die Welt. Also entweder bei Sebastian geht das einfach alles deutlich schneller, oder es passiert genau auf diesen langen Autofahrten, von denen wir ganz am Anfang gesprochen haben. Mit welchem deiner beiden Podcast-Kollegen würdest du es länger eingeschneit auf dem Berg aushalten? Mit Johannes Strate oder Freddy Radeke?
Das ist eine fiese Frage. Ich würde sagen, wahrscheinlich mit Freddy, weil Johannes ist viel, viel ungeduldiger.
Ah. Wer hat das verworrenere Liebesleben? Johannes Strate oder nein? Bergdoktor oder Bergretter?
Ich kann das gar nicht so genau sagen, weil ich beim Bergdoktor nicht wirklich, aber ich würde sagen, Berg ist eigentlich verworrener als bei mir, also bei Markus Kofler, bei den Bergrettern kann es nicht sein, ja.
Okay, gut. Da können uns auch gerne Fans nochmal schreiben, ja, genau, wie sie das sehen.
Bin ich gespannt.
Dann kommt hier, das versuchen wir, meine Kollegin Belli versucht sich immer eine, wie sagt man, eine Wortwitz-Entweder-Oder-Frage rauszulassen und du kriegst auch eine ab. Strubbelfrisur oder Ströbelfrisur?
Ich würde sagen, beides bei mir, weil ich, du siehst, ich trage immer Mützen und Käppis, weil ich meine Haare nie kämme oder nie, die kennen es gar nicht. Und bei den Bergrettern ist natürlich, musst du sie,
ja,
sind die entweder
so lang,
völlig
glatt nach hinten.
Ja,
immer.
Genau. Und das ist, ich hasse es, wenn mir die Haare so fluffig ins Gesicht rein, dann kriege ich die Krise. Also es ist sehr, ich lebe mit diesem Dilemma seit langer Zeit. Deswegen entscheide ich mich dann meistens für den Ströbelhelm, dann statt der Strubbel. Wobei Ströbel auch tatsächlich von Strubbel, Strubbel, komm, Strubbel,
ja, guck,
Peter. Das ist Gebüsch, Gestrüpp, viel Haare auf dem Kopf.
Sudoku oder Kreuzworträtsel?
Da ich nicht wirklich weiß, wie Sudoku geht, würde ich Kreuzworträtsel nehmen.
Theater oder Kino?
Theater.
Sammeln oder aussortieren?
Aussortieren. Definitiv aussortieren.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Nie wieder Fußball schauen oder nie wieder Fußball spielen?
Nie wieder Fußball spielen.
Wird gerade alles eher besser oder schlechter?
Ich bin Optimist, es wird alles besser.
Okay, trotz der Nachrichtenlage.
Trotz der Nachrichten, weil ich glaube, wir werden immer irgendwie eine Lösung finden, rauszukommen. Und ich bin da Optimist. Ich halte nichts davon, dass wir uns selbst kasteien. Ich rede auch dagegen an, dass wir uns die ganze Zeit so verzwergen in Deutschland. Alles ist scheiße. Die Deutsche Bahn ist scheiße. Das Sozialsystem ist scheiße. Unsere Politik ist scheiße. Unsere Politiker sind scheiße. Alles ist scheiße. Und das finde ich scheiße, weil ich einfach finde, die machen so einen Wahnsinnsjob auch und es wird nie gesprochen, was die gerade für Probleme wälzen müssen. Und es gibt dafür überhaupt, auch in den Medien wird immer nur das geschrieben, was sie scheiße machen. Aber vielleicht ist gar nicht alles so schlecht, was sie machen, weil sie einfach krasse Probleme bewältigen müssen. Und es gibt keine Blaupause für das, was gerade passiert. Dieses KI, was noch war, das Internet, diese ganzen Umwälzungen, da kann selbst die industrielle Revolution wahrscheinlich, was das an Veränderungen für den Mensch und für die Sozialstruktur in der Gesellschaft bedeuten, nicht mithalten.
Finde ich interessant, dass du das sagst. Du bist eigener Aussage nach total so ein Geschichtsnerd.
Ja.
In welche Zeiten nerdest du dich denn rein? Ist es das Mittelalter oder die neuere Geschichte und warum? Was fasziniert dich daran so?
Also Ich bin, was Geschichte angeht, mittlerweile, eigentlich habe ich mich da überall, ich liebe das mit, ich kann jederzeit was abgewinnen, weil ich einfach, ich habe das als Kind schon geliebt, auf Burgen zu gehen, römische Ruinen zu sehen, irgendwelche Bunker oder sonst was in Wuppertal gab es. Das war noch sehr Zweiter Weltkrieg geprägt, wo du viele Bomben, auch noch Lücken hattest und so und viele Bunker hattest und so und rumgegraben und dieses Abenteuer gehabt. Dann habe ich wahnsinnig viele so Geschichtsromane, so Jugend, da gab es von DTV mal so eine Geschichts-, so eine History-Reihe, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, die habe ich immer gelesen. Und dadurch ist meine Liebe zur Geschichte gekommen, auch mit Latein und sonst wie. Mhm. Und das hat mich immer fasziniert. Und das Tolle an Geschichte ist, oder was ich glaube, wenn wir nicht lernen oder nicht sehen, was in der Vergangenheit war, wenn wir da nicht diesen Blick drauf haben und so versuchen, so viel wie möglich zu verstehen und aufzusaugen, können wir nie die Gegenwart begreifen und wir können vor allem nicht die Zukunft gestalten. Also ich glaube, dieser Dreisprung ist so eminent wichtig. Und wenn ich sehe, wie wenig Ahnung und in was für kurzen Zeiten die komplexesten geschichtlichen Zusammenhänge in der Schule abgefrühstückt werden und die Leute keine Zeit mehr, also die Jugendlichen, also auch überhaupt, was im Prinzip muss man auch Bürgerkunde fast machen oder so. Das ist für mich das A und O, um überhaupt eine Meinung zu haben. Also man kann eine emotionale, so wie beim Nahostkonflikt, eine emotionale Meinung haben. Aber wenn ich sehe, wie viele Menschen sich äußern, ohne wirklich ein fundiertes Wissen zu haben bei einem so komplexen Thema und sich dann kann das nur explodieren. Also dann kann man gar nicht miteinander reden. Und deswegen, je mehr man weiß, Wissen macht ja eh sowieso, ist etwas, was einem einfach hilft, klarer zu sehen. Das ist wie so ein Justierer. Und diese Schärfe wünsche ich mir eben auch bei Geschichte und das, ich liebe das einfach, ja.
Ich würde auch meinem Geschichtsunterricht rückblickend den Vorwurf machen, dass ich eigentlich nur so politische Jahreszahlen auswendig lernen musste, irgendwelche Zeitstrahlen zur Weimarer Republik und dass der Geschichtsunterricht damals, das hat sich bestimmt auch schon weiterentwickelt, aber damals nicht geschafft hat, mir genau das zu vermitteln, was du gerade beschreibst, so wie überträgt sich das denn auf heute? Was kann ich aus der Geschichte von vor 100 Jahren heute lernen, für wie Politik heute funktioniert, wie unsere Gesellschaft heute tickt? Und ich habe mich auch immer gefragt, warum machen wir das nur anhand von Politik? Warum nicht mal historische Mode analysieren und gucken, was das über die Gesellschaft sagt? Oder Essensgewohnheiten oder.
Ja.
Also das, in meinem Fall hat es mir, ich finde es schön, dass du so begeistert davon warst als Jugendlicher, weil mir hat es eher so ein bisschen die Lust daran verdorben. Ich habe das viel später wieder entdeckt.
Aber das ist wie mit Literatur dasselbe, ne? Im Deutschunterricht dieses immer nur so ein trockenes. Natürlich muss man auch manchmal trockene Sachen so wissen, um praktisch Parameter zu haben, ja, sonst macht das einfach keinen Spaß. Das ist so wie wenn du fechtest oder wenn du Judo machst oder Karate und die Katas nicht kennst und nicht weißt, dann macht das ja keinen Sinn. Also du musst schon ein bisschen so Eckdaten.
Fuchtelst du nur so rum.
Ja, dann fuchtelst du nur so rum und dann wird es auch ganz unkontrolliert und schlecht. Und so ist es bei Geschichte auch. Es gibt natürlich Faktoren, die man wissen muss. Aber da hast du recht, es lebt vom Lehrer. Und ich hatte mit dem Herrn Kraus, schöne Grüße gehen raus, ein unglaublich, der war SPD-Stadtrat in Ravensburg, wo ich zur Schule ging. Und der hat sich so ins Zeug gelegt und war so ein politischer Mensch und hat immer den Zusammenhang, hat auch mal Themen, dass er im Geschichtsunterricht aus und wir haben über etwas, was gerade aktuell war, diskutiert oder so. Und das werde ich ihm nicht vergessen.
Welches historische Ereignis hättest du gerne live miterlebt?
Also bei dem einen war ich ja dabei, leider noch zwei jünger, aber das war der Fall der Mauer, was glaube ich unglaublich war. Boah.
Aber da warst du schon, also da hattest
da
du,
war ich, da warst war du schon so ja, da war ich schon 14, ja genau.
Gerade in Griechenland.
Ja, genau, stimmt, richtig.
Aber das, wie erinnerst du das?
Ja, einfach im Fernsehen halt. Ja. Ich war da in Süddeutschland und das war natürlich weit weg Berlin. Ja. So. Das war das Einzige, was ich schade finde, aber ich habe es trotzdem alles aufgesogen und natürlich gesehen. Und ansonsten historische Ereignisse, da ist der Geschichte meistens mit Gewalt und mit oft mit nicht so schönen Sachen einhergehen. Wüsste ich gar nicht, ob ich da noch was anderes hätte, wo ich gerne dabei gewesen wäre. So, das,
Naja, die andere Frage, die letzte, die ich noch auf dem Zettel habe, ist, welches historische Ereignis in der Zukunft würdest du gerne erleben?
Spontan, obwohl das nicht für mich das Ende der Geschichte wäre, wäre es für mich, dass das ein wirklich vereinigtes Europa gäbe. Das wäre für mich der erste, aber das ist praktisch jetzt etwas, was ich mir in der, sagen wir mal, in 40 Jahren, wo ich hoffe, dass Grenzen keine Rollen mehr spielen, mhm, dass Herkunft keine Rolle mehr spielt. Also dieses Ereignis fände ich toll. Und aber natürlich Friedensschluss zwischen Ukraine und Russland, dass es das zu Ende geht. Ich würde mir wünschen, dass dieser chinesische Weltkonflikt mit dem Westen, dass das einfach, dass man sieht, dass wir nur mit Entwicklung vorwärts kommen und nicht mit Konflikt, also so mit Gewalt. Das hat noch nie weitergeführt. Das wäre, glaube ich, etwas, dass man praktisch eine, ja, oder eine einflussreiche UNO fände ich auch ganz schön.
Ja. Okay, das nehme ich als Schlusswort. Vielen Dank für diese gute Stunde und die gute Runde, muss man ja hier auch sagen.
Gereicht,
genau,
ne?
wir sind
genau
einmal, wie heißt denn dieses Gewässer?
Die Außenmühle ist das.
Einmal um die Außenmühle rum.
Einmal um die Außenmühle.
Ja,
ich danke dir,
danke,
es war
dass
so
du
eine,
mir das gezeigt hast.
Mega, es war so toll. Vielen Dank. Jetzt gehen wir einen Kaffee trinken.
Oh, sehr gut, und die Hände wieder auf.
Ja.
Das war eine gute Stunde mit Sebastian Ströbel. Ich habe auf der Rückfahrt von Harburg noch lange darüber nachgedacht, ob es reicht, was er sagt. Also, dass wir uns alle mal locker machen müssen in der Gesellschaft, mehr miteinander reden und Dinge mit Humor nehmen und dass wir dadurch wieder zusammenrücken würden und Rechtspopulisten das Wasser abgraben könnten. Also klar, da ist bestimmt was dran, vor allem wenn man sich fragt, was jeder und jede Einzelne tun kann. Aber gerade in so polarisierten Zeiten wie unseren verliere ich manchmal die Hoffnung, dass wir das wirklich hinbekommen. Und frag mich, was es für politische Maßnahmen bräuchte, um diese schwarz-weißen Diskussionen um Lagerbildung und verhärteten Fronten entgegenzuwirken. Schreibt mir doch gerne mal, wie es euch damit gerade geht und ob ihr euch auch manchmal vor der Nachrichtenlage flüchtet, in fremde Serienwelten zum Beispiel, wie die vom Bergretter. Und apropos, falls ihr mit der Serie bisher noch gar nichts am Hut habt, auf unserem Instagram-Kanal findet ihr einen, Spezialtrailer, den Sebastian und ich nach dem Interview noch aufgenommen haben. Quasi so Bergretter 3000. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auf Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue gute Stunde. Zu guter Letzt wie immer der Hinweis auf einen anderen Podcast aus dem ARD-Netzwerk. Dieses Mal zu einem Thema, das uns auch bei Deutschland 3000 immer wieder beschäftigt, nämlich Armut. Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland sind armutsgefährdet und das, obwohl Deutschland so ein reiches Land ist. Was bedeutet das also, im wohlhabenden Deutschland in Armut aufzuwachsen? Wie sehr prägen diese Erfahrungen und wie wird man die Vorurteile los, die mit Armut verbunden werden? Die beiden Hosts und Freunde Falk Schacht und Steffi Kim haben das selbst erlebt und sprechen jetzt in ihrem neuen Podcast Arm und Trotzdem mit vielen bekannten Gästen darüber. Zum Beispiel Beauty-Influencerin Hatice Schmidt, die davon erzählt, dass Gewalt in ihrer Kindheit erschreckend normal war. Oder der ehemalige Fußballnationalspieler Marcel Janssen, der darüber spricht, wie wichtig gute Vorbilder für Kinder in Armut sind. Also, hört mal rein in Arm und Trotzdem, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Den Link packe ich euch wie immer in die Shownotes. Und das war's von mir, bis in zwei Wochen. Macht's gut! Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy. Redaktion Isabella Huber und Constanze Tönnissen. Produktion Isabella Huber. Social Media Lena Link. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.